Es ist ein Kompliment, wenn Mojo meine Füße ableckt.
Genau hier raus.
Entweder ist es ein Kompliment oder es heißt, wasch deine Füße.
Liegt schön, ja, liegt schön und passt auf Bingo.
Alles gut.
Also es gibt keine Sachen, die ihr nicht erzählen dürft, aber ein blödes Wort über Mojo, dann weißt du, was Sache ist. Gell?
Oh ja, dann wird das schon passen.
Warte mal, gibst du mir mal das Wasser gerade? Ich brauch noch was zu trinken. Herzlich willkommen zum Frankenkonvoi-Podcast. Mein Name ist Jonathan, der Tom ist auch da.
Ich bin auch da, ja.
Und wir haben heute Gäste, und zwar die Bingül und die Svetlana, weil wir nehmen heute quasi den zweiten Teil auf zum Thema Türkei. Mit Tom habe ich ja schon drüber geredet und heute seid ihr beiden dran.
Hallo.
Hallo.
Hi. Und zwar, wir wollen zum einen einfach ein bisschen drüber reden, was ist passiert? Also tatsächlich, was habt ihr getan? Tom hat so ein bisschen erzählt von den Sachen, die schiefgegangen sind. Recht ausführlich über quasi den Hinflug, den Trip, dann mit dem Auto hin. Und was ich super spannend finde, ist quasi eure Perspektive, weil ich weiß relativ genau, wie Tom das Ganze erlebt. Ich war selber dabei und weiß, wie sowas ist. Und ich weiß, dass man sowas auch ganz anders wahrnehmen kann. Gerade bei dir, Bingül, du bist privat involviert in irgendeiner Form. Du kommst von da, du kennst die Gegend, du weißt, wie es vorher war. Das finde ich zum einen sehr interessant zu hören. Wie fühlt sich das Ganze für dich an? Wie war es wirklich dann da zu sein vor Ort, mit den Leuten auch zu reden, deine Leute zu treffen? Und Svetlana, für dich war es das erste Mal, dass du überhaupt irgendwo dabei warst. Du bist nicht privat involviert, das heißt, wie war es, mit Tom unterwegs zu sein? Fangen wir doch einfach mal da an, mir egal, wer anfängt. Ganz kurz irgendwas zu euch sagen, wer ihr seid. Wie seid ihr zum Frankenkonvoi gekommen? Warum seid ihr dabei? Was ist die Intention etc.?
Also ich bin ja sozusagen Betroffene und ich bin kurz nach dem Erdbeben, habe ich einen Transporter gesucht, um in die Türkei zu fahren und Sachen mitzunehmen und den Leuten zu helfen. Und da hat mir ein Bekannter eben vom Frankenkonvoi erzählt, dass die doch ein Transportmittel haben. Und dann habe ich den Tom kontaktiert, ich glaube über WhatsApp. Und er hat gesagt, ja, komm doch erstmal vorbei. Und
ich war gerade mit Paula Gassi.
Ja, genau. Und also wir wollten am liebsten einen Pickup, um runterzufahren und mit Anhängerkupplung und vielleicht Trümmer rauszuziehen.
Das heißt, du hattest quasi die Idee, du fährst sofort los,
ja,
und mitten rein, Vollgas, ja, und wirklich Schutträumen eher.
Ja, und der Tom hat mich da ein bisschen gebremst und ja, er kennt sich ja auch aus in dem...
Ja, wie guck gleich mal erst den Eindruck von dir. Rückblickend, war das richtig vom Tom?
Auf jeden Fall. Ich meine, als wir jetzt hin sind, sind schon mehrere Wochen vergangen, viele Trümmer aufgeräumt. Wir haben keine Leichen gesehen und es wäre, wenn man in der ersten Woche gefahren wäre, ganz sicher anders gekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Und ich glaube, das war jetzt schon hart für mich. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für mich gewesen wäre, in der ersten Woche das zu sehen.
Glaube ich total, dass das... Wie gesagt, gerade bei dir, wenn du Leute vor Ort kennst, wenn du die Gegend kennst, dass das, wenn du vor wirklich ganz am Anfang da mittendrin stehen würdest, wäre das, glaube ich, richtig heftig, gerade wenn du unerfahren bist.
Ja.
Also würdest du rückblickend sagen, war richtig, dass der Tom erstmal gesagt hat, mach langsam?
Auf jeden Fall.
War auch schlimm, aber trotzdem, weil klar, du warst ja nicht getriggert, aber du wolltest ja dahin und Ümit ist ja auch gefahren.
Genau.
Ja, weil seine Mama halt eben ein Haus verloren hat, ihr Cousin, und saß in der Kälte. War Februar, war noch kalt. Und wir hatten sogar Flüge gebucht, eine Woche nach dem Erdbeben,
genau,
für dich, Michelle und für Ümit.
Genau.
Und ich weiß noch, ich war auf dem Weg ins Ahrtal und habe dann aber schon gerochen, das kann echt spooky und gefährlich werden. Und habe sie dann angerufen und habe lange geredet, habe ihnen die Option gegeben, einfach die freie Entscheidung selbst zu treffen. Hey, scheiß auf die Flugkosten. Wir haben ja nachher sogar das Geld wiederbekommen von den Flügen von dir und Michelle. Scheiß auf die Flugkosten. Du musst jetzt nicht fliegen, weil wir einen Flug gebucht haben. Weil wir haben da gerade eine Woche danach davon gehört, dass ganze Konvois überfallen wurden, dass Waffengewalt war, plündernde Banden. Dann gab es ja wie überall bei so Katastrophen Seuchengefahr und.
Ja,
und deswegen habe ich nochmal ganz bewusst vorsichtig eingeredet auf die beiden und habe gesagt, hey, seid euch bewusst, ihr fahrt da nicht hin, wo es gut ist. Und überlegt nochmal, wenn ihr ein mulmiges Gefühl habt und eigentlich mit Schiss fahrt, ist das zwar eigentlich ganz gut, wie bei mir beim ersten Trip, aber kann auch ganz böse in die Hose gehen. Und dann haben sie, wie ich sage, Gott sei Dank gehört und haben selbst entschieden, okay, nur Ümit fliegt und hat für uns die erste Recherche gemacht und Sachen verteilt. Mhm. Und die beiden sind hier geblieben schweren Herzens, weil es war auch eine schwere Entscheidung,
oder? Auf jeden Fall, ja.
Okay. Wie ging es dann für dich weiter?
Wir haben erstmal diese Sammelaktionen gemacht mit Klamotten und Hygieneprodukten im Lager. Mhm. Und haben dann auch das Angebot bekommen, dass diese Spedition aus Nürnberg die Sachen in die Türkei fahren würde. Nachdem wir alles zusammen hatten, kam aber die Information, dass die AFAD, das ist diese, ich weiß nicht, wie das genau heißt.
Katastrophenschutz vom Innenministerium.
Genau. Dass die das eigentlich beschlagnahmen nach der...
Ja, das hat ja Tom erzählt, dass man quasi das... Du kannst das denen gerne geben, genau, aber dann kontrollieren die alles.
Ja. Genau. Mhm. So, und das hat uns natürlich auch nicht so gefallen. Ja. Dann ist die LKW-Ladung woanders hingegangen. Aber der Tom hat gesagt, Schätzelein, mach dir keine Sorgen. Wir können mit dem Geld die Sachen vor Ort kaufen. Wir fliegen hin. Mhm. Und das war erfolgreich.
Okay.
Ja.
Svetlana?
Bei mir war das so, mein Trainingspartner ist selber dem Verein vor einem Monat vor mir quasi beigetreten und
sorry,
hat davon.
Trainingspartner?
Ach so.
Was machst du? Was
trainierst du? Brasilien Jiu-Jitsu.
Ah, okay.
Krass. Und, Der andere Jonathan,
genau. Und der hat mich.
Privates Interesse. Ist nicht Capoeira?
Nein.
Okay.
Brasilien Jiu-Jitsu, also Bodenkampf. Mhm. Mit Austappen, Würgen und physikalische Hebel anwenden. Mhm. Für mich besonders interessant, weil ich meinen zierlichen Körper ausgleichen kann durch physikalische Hebel und 80 Kilogramm Männer zum Tappen bringen kann, oder?
Ja, natürlich. Aikido funktioniert ja nach einem ähnlichen Konzept und solchen Sachen. Nur weil Brazilian war das jetzt gerade bei Capoeira. Mhm. Weil das mein Zugang ist.
Ah, okay. Habe ich noch nie probiert, hat mich immer interessiert. Aber ich bin über Muay Thai zu Brazilian Jiu-Jitsu und da bin ich auch hängen geblieben und auch über Wing Chun Kung Fu. Mhm. Und habe ich alles so ein bisschen durchprobiert.
Wing Chun auch so?
Okay, habe ich mal gemacht.
Hammergeil. Ja, bei mir kommt es über das Breakdance, Capoeira und das ist so der Zugang. Deswegen.
Mir fehlt immer die Koordination fürs Tanzen und Breakdance. Okay. Und deswegen war das für mich so schlimm mit dem Wing Chun, weil man diese ganzen Winkel machen musste und die erste Form, die zweite Form. Ich konnte nicht mal die erste Form auswendig und dann musste ich schon die zweite Form lernen.
Okay.
Aber zum Selbstverteidigungszwecken ist das exzellent.
Hammergeil. Okay, gut. Okay. Trainingspartner, ja?
Mhm. Genau, also mein Trainingspartner Jonathan hat mich einfach angesprochen und gemeint, hey, du bist doch immer so eine, die so viel macht und die so viel Gutes tun will. Und er hat einen ganz tollen Verein kennengelernt und der ist total begeistert davon und er würde gerne, dass ich da reinschnupper, weil ich immer von meiner Arbeit erzählt habe, wie sinnvoll ich bereits meine Arbeit finde, wie gut es mir tut, aber dass ich gerne mehr machen würde. Mhm. Ich hatte auch ganz viel Stress in der Arbeit gehabt. Abteilungsbedingt waren wir sehr lange unterbesetzt. Ich habe ungefähr 200 Überstunden angesammelt. Und
hast du dir gedacht, du hast mir noch was anderes zu tun?
Ja, weil ich mir auch dachte, die Personalabteilung wollte unbedingt oder die hat da hingedrängt, dass ich die dringend abarbeite. Und ich dachte mir, ja Mensch, was machst du denn mit der ganzen Zeit und mit den Stunden? Und dann kam es mir und dann habe ich den Verein kennengelernt. Ich war einmal an einem Teammeeting dabei vom Frankenkonvoi.
Ausgerechnet der Jahreshauptversammlung, gell?
Das war die davor. Das war eine davor. Ja, ja. Da bin ich auch gleich beigetreten. Da habe ich den Tom kennengelernt und der Tom ist ein Redner, der kann das Feuer in einem entfachen. Mhm. Der hat sofort mir alles so schön dargestellt und die ganzen anderen Leute haben ihre ganzen Erfahrungen und Stories von anderen Projekten geteilt und ich war Feuer und Flamme und dachte mir, oh Gott, das will ich auch. Und da gehen meine 2 Stunden hin. Und dann habe ich gesagt, Tom, ich trete den Verein bei und habe das am gleichen Abend noch gemacht und auch gesagt, ich schenke dir meine 200 Überstunden, dass ich dann für den Verein diese 200 Überstunden dann verreise.
Okay, sehr cool.
Und dann wollte ich natürlich was super Sinnvolles machen, mich gleich reinstürzen. Der Jonathan meinte, hey, wie wär's denn mit dem Projekt in Griechenland, dieses QRT1? Und das klang auch super, da wollte ich auf jeden Fall mit dabei sein. Nur ging es zeitlich nicht, weil die ja immer diese Regulierung haben mit mindestens 3 Wochen bleiben.
Genau, das ist die Connection zu Plain Peace, die waren ja genau da.
Genau, genau. Und bei mir war es so, ich kann nur maximal 2 Wochen weg sein und das ist schon Schmerzgrenze. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, macht aber nichts. An der Jahreshauptversammlung waren noch mehr Leute da, die von anderen Projekten erzählt haben. Und da dachte ich mir, boah, Hammer. So viele Projekte, von denen man wählen kann, wo man mit dabei sein kann und diese ganzen tollen Stories, die haben mich auch so begeistert, dachte ich mir, dann nehme ich einfach gleich das nächste und dann kommt Tom einfach auf mich zu und hat gesagt, naja, wir fahren.
Ja, anders, weil du hast direkt Action gemacht, ohne anzuhalten, weil Svetlana arbeitet bei einer Firma, die medizinische Sachen herstellen, also Beatmungsschläuche zum Beispiel und. Mhm. Und auch wenn sie leider Gottes die Nachricht bekommen hat, du kannst nicht nach Thessaloniki, hat sie sofort in der Firma getrommelt und hat eine ganze Van-Ladung an medizinischen Hilfsmitteln für uns organisiert. Die war schon abholen und habe vorher bei der Bingül nachgefragt und habe gesagt, hör mal, wollen wir die Svetlana mitnehmen als vierte Person? Weil bis dahin war eigentlich geklärt, dass Kimon aus Athen, Bingül und ich fliegen.
Ja.
Und dann sagt Bingül so, ja klar, warum nicht? Und die kannten sich ja noch gar nicht, die beiden.
Ja,
die haben sich nur bei der Jahreshauptversammlung einmal kurz gesehen.
Okay. Ja.
Und dann habe ich dann vor der Tür von eurem Unternehmen dann nachher zum Schluss, als wir fertig waren mit dem Einladen, zu dir gesagt, hier, pass auf, schade, Thessaloniki klappt nicht, aber hättest du Bock, mit in die Türkei zu fliegen? Oh ja, ja, ich frage sofort, ich mache Urlaub. Und zack, war sie dabei.
Okay.
Genau, das ging dann ziemlich flott, es wurde auch alles gleich genehmigt und ich war super gespannt auf das ganze Projekt und auch jetzt nur noch, bevor wir die ganze Geschichte erzählen, Winkel und ich, von unserer Seite, von unserer Perspektive, muss man auch sagen, es war genauso wie erhofft und noch viel mehr. Also
okay.
Genau das, was man sich eigentlich so denkt, wenn man sagt, okay, ich möchte etwas Sinnvolles tun mit meiner Freizeit, so transparent wie möglich und so viel wie möglich. Und selbst mit eigenen Händen, dann ist das eigentlich zu 100% genau das Richtige.
Okay, perfekt.
Für andere zukünftige Bewerber.
Und das kurz noch reinzugrätschen. Und das war die perfekte Lösung, die wir dann quasi in Istanbul am Airport gefunden haben für eine Teambuilding-Maßnahme von 4 Leuten, die sich alle nicht gut kennen. Mhm. Ich kenne Svetlana seit 2 Monaten, ich kenne Bingül seit Februar, Kimon kenne ich seit 6 Jahren, aber die 3 kennen sich alle untereinander nicht.
Ja.
Und der verkackte Flug und die 1300 Kilometer in einem Auto, die jeder Businessmensch, der Unternehmensberatung macht, wäre froh, so eine Lösung zu finden.
Ja, aber das kenne ja ich auch, wenn man vor Ort ist, du hast 1000 Pläne und es kommt komplett anders. Es ist herausfordernd, aber auch ich mag es total, dieses schnelle Denken, schnell neu denken, neu strukturieren, Lösungen finden für Sachen, von denen du 2 Stunden vorher noch nie gehört hattest und gemeinsam den bestmöglichen Weg zu finden, finde ich super. Und ich kann es mir total gut vorstellen, dass das fürs Team perfekt ist.
Allein die Autofahrt darunter hat die beiden da, weil sie Fahrer und Beifahrer waren, total aneinander geschweißt.
Big love.
Ja, war alles super. Ne? Also wie geplant. Man könnte sagen, wie geplant.
Okay, perfekt. Ja, dann steigen wir doch da gleich ein. Können wir den Part mit dem verpatzten Flug überspringen?
Sehr gerne.
Weil Tom das ja schon ausführlich erzählt hat. Dann steigen wir doch da ein. Ihr seid geflogen, Flug verpasst, ihr habt Autos organisiert, etc., etc. und seid da runtergefahren und seid angekommen. Vielleicht Bingül, du zuerst, was waren deine ersten Gedanken, Eindrücke? Weil, wie gesagt, du kennst die Gegend ohne Erdbeben.
Ich wurde von vielen Leuten gefragt, wie es mir dabei ging und was ich gefühlt habe. Aber ich bin ehrlich, ich habe nichts gefühlt. Ich habe wahrgenommen und ich habe im Kopf... Ich arbeite ja als Qualitätsingenieurin und da geht's immer gleich, was ist die Lösung? Ich bin also auch vom Typ her so, ich habe gleich geguckt, was muss man jetzt machen? Ich bin ja auch handwerklich ein bisschen involviert. Ich habe gleich im Kopf aufgebaut, was muss man jetzt machen? Und deswegen, ich hatte gar keine Zeit für Trauer groß.
Also es war nicht emotional, sondern lösungsorientiert,
ja,
das Erste.
Ja.
Und ich war ja nicht dabei. Und Tom hat erzählt, dass es teilweise recht heftig war, also was passiert ist. Wie würdest du quasi diesen, wie gesagt, man kennt Bilder, aber wie würdest du einen Schaden beschreiben oder einschätzen, wenn du das vergleichst zu früher?
Ja, allein, wie wir nach Harbi reingefahren sind, ja, wie viele Häuser du da gesehen hast, ne?
Ja, also man kennt auch, also Antakya ist die Partnerstadt von Aalen und ich komme aus Aalen und da leben sehr, sehr viele Familien aus der Gegend und dann habe ich ein Haus gesehen, das einer Freundin gehört, das steht einfach nicht mehr komplett.
Okay.
Ich habe nur noch die Farbe von dieser, von der Wand am Boden ein bisschen gesehen und ich wusste, das ist dieser Bereich, wo das Haus mal stand.
Okay, krass.
Ja, also wenn man das mit so einem Lego-Haus vergleicht, die ganze Fläche, dann stehen vielleicht noch 3-4 Teile davon.
Okay.
Aber das war nicht die Freundin, die 8 Stunden da drin verschüttet war?
Nee, das ist eine Freundin aus Aalen.
Also das ist ja gleich das Nächste. Das heißt, du hast auch, weil du eben Leute von da kennst und so, hast du auch ja ganz viele persönliche Geschichten gehört und mitbekommen und kennst diese Leute ja wirklich direkt. Mhm. Das ist nichts, was aus den Nachrichten kommt, sondern aus deinem Leben.
Mhm. Also meine ganzen Tanten und Onkels wohnen noch da.
In Zelten?
Ja, teilweise in Zelten.
Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Hast du jemand verloren? Oder?
Nein, nicht aus der direkten Familie. Also okay. Wir kommen ja aus diesem Dorf auf dem Berg und wir haben das Glück, sag ich mal vorsichtig, dass die Häuser da noch stehen.
Mhm.
Das sind maximal 2 Stockwerke da. Also die in der Stadt sind eher mit 10 Stockwerken und die sind halt, die haben es abbekommen.
Ich keine Ahnung, wie weit du es beurteilen kannst. Würdest du sagen, dass das eine architektonische Frage dann auch war? Also es gab ja so, das sind Sachen, die ich gehört habe, so von wegen, dass billig gebaut wurde.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Okay. Svetlana, wie war es für dich, als ihr da angekommen seid?
Ja, wir sind ja schon, also so originär, wir sind nach Harbiya gekommen sind, wurde es immer heftiger, finde ich persönlich, im Grad der Zerstörung. Wir sind ja auch immer mehr durch Städte gefahren und haben dann wirklich eingestürzte Häuser gesehen. Da war eigentlich nichts, was nicht beschädigt war. Entweder große Risse, komplett eingestürzt, 2 Etagen von 5 eingestürzt oder was, oder auf ein anderes Haus gelehnt. Und auch, da habe ich mir auch gedacht, dass das vielleicht ein Billigbau war, weil ganz oft die Hauswand von bestimmten Zimmern rausgedrückt worden ist, wie aus einer Sprengung, einer Explosion. Und dann hat man einfach das Hausskelett gesehen von außen und die Einrichtungsgegenstände und dann die Hauswand ist richtig rausgebrochen und man konnte reinschauen in die Zimmer der Gewölbe. Das,
okay.
Also ich musste immer an Skelette denken, die da noch rumstanden. Und es wurde ja immer heftiger, je näher wir nach Harbiya gegangen sind. Und dann hat man erstmal das Ausmaß der Zerstörung so richtig gesehen, was man natürlich so gar nicht richtig im Fernsehen mitbekommt. Da ist einfach eine gewisse Distanz da.
Ja, absolut. Also das Ding ist, wie gesagt, ich bin ja oft dabei zum Fotografieren und solche Sachen und Fotos und Videos und sowas ist alles wichtig, um das irgendwie zu transportieren und zu kommunizieren. Vor Ort zu sein, ist was komplett anderes. Also das ist aber immer so. Ja, das kriegst du nicht anders transportiert. Deswegen ist es gerade eben so wichtig, dass wir drüber reden, weil ihr wart da, ihr könnt sagen, wie es war, ihr könnt es beschreiben, ihr könnt sagen, wie hat es gerochen, wie waren die Leute, wie waren die Gefühle, was für Gespräche habt ihr geführt. Und das finde ich eben gerade auch so wichtig, dass wir das jetzt gerade machen, um Leuten, die allermeisten Leute sind nicht da.
Und es ist in den Medien schon fast verschwunden.
Genau, und ich sehe es als super wichtige Aufgabe, das erstens wieder zurückzuholen in die Wahrnehmung von Leuten, aber eben auch etwas Aspekte darzulegen und zu erklären, die sonst nicht sichtbar wären. Und ich glaube, mit Sprache funktioniert das ganz gut. Gut, ihr seid angekommen. Fangen wir das mal so rum an. Was war der Plan, den ihr hattet?
Also ursprünglich, wir sind angekommen, wir sind alle sehr bemüht, aber wir haben, glaube ich, alle, ohne zu reden, entschlossen, wir machen jetzt sofort weiter und wir holen die ganze Zeit wieder ein. Dann haben wir ja sofort angefangen, die Koffer zum Beispiel auszupacken, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was haben wir mitgenommen? Dann ist alles schön organisiert. Und aber auch gleichzeitig die Wasserlieferung geplant, die Gott sei Dank durch türkische Verhandlungen und Einsatzbereitschaft, sage ich mal, noch am gleichen Abend geliefert worden ist. Das hätte man in einem anderen Land, wenn die um 16.30 Uhr feiern, das einfach nicht hinbekommen. Das
in Deutschland zumindest nicht.
Nein, es war wunderschön, das zu sehen. Ich dachte mir, oh, die organisieren das jetzt. Und es wurde wirklich ein Bedarf erkannt und es wurde reagiert, es wurden Preise verhandelt und alles ausgemacht und plötzlich war dann abends die Lieferung da. Man kann einfach so schnell reagieren und so schnell etwas umsetzen, wenn die Leute so sind. Das war sehr schön. Dann haben wir quasi schon vorab noch beim Abendessen beschlossen, nachdem die Koffer ausgepackt waren, dass die Dürrenproduktion nachts noch anläuft, damit wir es schaffen, um 11.30 Uhr dann die Verteilung zu beginnen oder zumindest loszufahren und das Wasser dann noch mit zu verteilen. Und dadurch, dass es abends schon geliefert worden ist, lief alles wie im Schnürchen.
Okay, ja, perfekt. Hört sich gut organisiert an.
Ja, Mehmet hat auch wahnsinnig Kontakte da. Ne? Der hat 2-3 Mal telefoniert und zack, war wieder was erledigt. Ne? Und auch andere Leute, wie Herr Niha.
Genau.
Bingül, das sind ja deine Kontakte quasi.
Genau.
Wer sind die Leute?
Also Mehmet ist ein sehr guter Freund von mir. Ich kenne ihn seit 2009. Mhm. Und wir haben früher immer geplant, dass wir hier in Deutschland ein gemeinsames Restaurant eröffnen mit dem Streetfood und auch halt dem bekannten Gerichten aus der Region. Mhm. Hat bisher noch nicht so geklappt.
Was sind denn die bekannten Gerichte?
Das ist unter anderem dieser Kebab, den wir verteilt haben. Das ist in einem Dürrenbrot ein Hackfleischspieß aus ziemlich fettreichen Rinderhack.
Mhm. Okay.
dann gibt's Kimbe. Das ist auch wieder, wie soll ich das erklären? Also bekannt auch im Türkischen als Köfte.
Ah, okay.
Gefüllt, sie sehen aus wie kleine Granaten mit auch einer Hackfleischfüllung. Oder die ganzen Süßspeisen wie Künefe, in Deutschen glaube ich Engelshaar, da kommt dann ein Käse in die Mitte und dann so ein Zuckerguss, Baklava zum Beispiel auch.
Ah, okay.
Genau.
Das ist diese heißen Töpfe, die er da hatte, Rinderfilet oder so?
Genau, das sind so kleine Tonteller und dann wird gutes Rindfleisch dann in Butter geschwenkt darin.
Ja. Fett.
Fett, sehr fett.
Okay. Aber, also, weil du jetzt ein bisschen skeptisch guckst, auch Svetlana ist Veganerin und auch sie ist alles gut ernährt worden.
Ja, genau. Hast du auch was bekommen, ja?
Ja. Er war sehr nett. Ich habe gesagt, gib mir Olivenbrot, also Olivenbrot und Olivenöl fertig und dann hat er aber stattdessen immer Hummus gemacht und Salate und auch einen veganen Dürüm für mich.
Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool.
Da gibt es ja auch Lösungen, so ist es nicht. Also.
Dann ist noch mein Cousin vor Ort, der Nihat. Ist eigentlich Friseur in Saudi-Arabien, ist jetzt aber wegen dem Erdbeben wieder in der Region und versucht, das Haus sozusagen wieder aufzubauen oder eine Alternative aufzubauen für meine Tante, die gerade in Deutschland ist über das Visum, das man bekommen konnte.
Okay.
Und der Mehmet hat viele andere Restaurantbesitzer als Freiwillige da im Laden zur Hilfe akquiriert. Okay. Und die haben auch alle wirklich tatkräftig mitgeholfen.
Das heißt aber, das sind alles Leute, denen auch ihr Restaurant abhanden gekommen ist?
Genau, ja.
Okay. Ja, aber das ist ja eine ganz coole Sache, wenn die Leute vor Ort dann auch Netzwerke bilden und sich gegenseitig helfen und gucken, wie man gemeinsam irgendwas umsetzen kann.
Ja.
Ist ja, de facto sind es ja eigentlich Konkurrenten gewesen.
Eigentlich schon.
Deswegen ist es super spannend, also wie das so auf sozialer Ebene dann funktioniert in solchen Momenten.
Ja.
Auch für uns ganz spannend, weil wir haben ja genau dadurch die Möglichkeit, seit Februar schon da zu helfen. Mehmet mit seiner Crew, und da war ich auch sehr, sehr beeindruckt, wie viele Leute da mitmachen und was die für Arbeitszeiten haben. Nachts um eins oder so haben sie angefangen mit dem Dürüm.
Genau.
Okay, ja. Krass.
Also das Hackfleisch wurde vorbereitet um eins. Das Brot kam dann aus einer Bäckerei.
Das und das hat für 2000 Dürüm jeweils zwei Brote, also 4000 Brote, hat alle die Bingöl auf diesem Ofen gemacht.
Ja,
okay.
Ich habe um 5 Uhr, ich konnte nicht früher, aber also der Mehmet hat schon um 3 an meiner Tür geklopft. Ich habe gesagt, ich komme gleich. Das gleich wurde 5 Uhr und dann ging es los mit dem Brot.
Okay, 4000 Brote.
Ja.
Aber nicht Fleißig. Nur die Brote backen. Man musste ja quasi mit dem Öl bestreichen.
Genau.
Mit den Gewürzen bereiben. Und dann hast du sie gebacken auf diesem Metall.
Sarge heißt es, genau.
Wie heißt es?
Sarge.
Sarge.
Das ist ein Metallkegel, der nach oben gewölbt ist und man legt das Brot oben drauf und dann bäckt es sich so. Und du machst es, glaube ich, von beiden Seiten. Also musst
Das sind aber Dürrenbrote, das heißt ganz dünner Teig.
Genau, so längliche Dürrenbrote und es sind jeweils zwei. Und die Mama von Mehmet und der Bruder, die haben das mit Paprikamark und Öl beschmiert und die beschmierte Seite wurde jeweils angebraten und da rein kommt danach dieser Hackfleischspieß der Salat und dann wird das eingerollt.
Verstehe.
Am Ende des Tages war Kimon perfekter Kebabroller.
Ja.
2000, das hat man eine gewisse Übung da.
Er hat einmal an jedem Schritt mitgemacht, glaube ich.
Überall, nur am Grill hat er es nicht lang ausgehalten.
Aber das finde ich eine super spannende Sache, weil das ist ja ein Ding. Das ist zum Beispiel der Aspekt, den ich beim Fotografieren total mag, dieses hinter die Kulissen gucken, irgendwo Dinge neu lernen, entdecken, mit denen man normal niemals in Kontakt kommen würde. Und das ist ja hier genau das Gleiche. Ich meine, Kimon hat nichts mit Dürüm zu tun im echten Leben und hat alle Schritte von der Dürüm-Zubereitung jetzt quasi gelernt. Das ist ja voll cool für ihn einfach als Learning. Wenn man hilft, kann man ganz tolle Sachen nebenbei lernen.
Absolut, man lernt so viel dazu.
Ja. Svetlana, hast du mit Dürüm zubereitet?
Tatsächlich nicht. Du hast mich noch ein bisschen schlafen lassen. Ich habe noch gesehen, wie du aufgewacht bist. Bin dann später, glaube ich, hast du mich dann geholt. Und da gab es schon in der Küche keinen Platz mehr zu machen. Ich habe noch gefragt, gibt es noch etwas zu tun? Kann ich noch irgendwann mit reinspringen? Aber da war der Kimon schon der Profi. Ich habe ihn nur noch werkeln gesehen und mir gedacht, oh mein Gott, seine Hände bewegen sich vollautomatisch in eine Dürrenmaschine. Und dann haben Tom und ich uns eher um die Wasserlieferung gekümmert, dass wir die Wasserflaschen in den Van eingeladen haben. Das war der zweite Teil, den wir auch mit verteilen wollten. Nicht nur das Essen, sondern auch das Wasser.
Okay. Gut, dann hattet ihr Dürren, Wasser.
Wo und wollte, gute Laune.
Gute Laune.
Hat ein bisschen geschlafen. Wo wolltet ihr damit hin?
Nach Samandar Richtung Küste. Der Mehmet ist ja schon viel rumgekommen mit unseren Kebab-Verteilungen, die stattgefunden haben, bevor wir gekommen sind. Und deswegen wusste er, wo jetzt nicht so viel Hilfe ankommt. Und dann haben wir ein Zeltlager gesehen, mitten auf der Straße Richtung Samandar. Also da, wo eigentlich der
Grünstreifen mal hinkommt.
Also rechts und links Fahrspuren.
Ganz genau.
Große, vielbefahrene Fahrspuren mit vielen LKWs.
Die auch genutzt wurde.
Also,
ja.
Okay. Und da in der Mitte haben die Leute gelebt.
Der ganze Boden hat vibriert, wenn der Autos und LKWs vorbeigefahren sind.
Ich würde da kein Auge zu bekommen.
Okay, krass.
Ja, da haben wir gedacht, ach ja, 10, 15 Zelte, übersichtlich. Da haben wir die Kontrolle. Da verteilen wir jetzt
einen Teil.
Einen Teil.
Und dann machen wir später weiter.
Ganz genau.
Aber, hört sich nach einem Aber an.
Als die Türen aufgingen von unserem Van, kamen von allen Seiten kamen Leute. Die Schlange wurde immer länger. Die Leute wurden auch irgendwie krasser. Wir hatten vor, jeder Person einen Kebab zu geben und eine Flasche Wasser. Und die eine kam: Meine Mutter hat die und die Krankheit, ich brauche 3, mein Kind hat das und das, ich brauche 4. Und am Anfang hatten wir es noch unter Kontrolle, aber irgendwann ist es eskaliert.
Ja, es war wirklich so, da kamen die Leute von links und rechts, das muss sich scheinbar wirklich rumgesprochen haben. Und die Schlange wurde immer länger, ich bleib immer wieder ganz hinter zur Schlange, und nur um zu schauen, wie viele Leute denn jetzt noch da sind von diesem kleinen Camp. Aber es kam von allen Seiten Leute und die wurde einfach nicht kürzer.
Es erinnert mich ein bisschen an deine Geschichte, Tom, als du das erste Mal unterwegs warst und quasi dein Auto aufgemacht hast und gerannt bist.
Ja. War nicht ganz so dramatisch, aber nachher zum Schluss wurde es dann ähnlich. Ne? Also es hat sich halt logischerweise rumgesprochen, da sind Leute mit Autos und mit Mopeds hingekommen. Der Radius der Bekanntheit dieses Dürums wurde immer größer und wir waren immer mehr unter Druck. Ich bin dann irgendwann mal hingegangen und gesagt, so Abbau, sofort weg hier. Mhm. Weil Mehmet hat so eine ruhige Art und hat auch noch mit jedem gequatscht, den man Dürum gegeben hat.
Okay.
Was ich sehr, sehr toll finde.
Das ist, ne? Super, ist
so eine
wichtig.
Würdevolle Verteilung anstelle von zack, zack, zack. Ne?
Aber das schafft natürlich auch Raum für, dass mehr Leute kommen, dass die Schlange noch länger wird, dass Zeit vergeht, dass man weniger Kontrolle hat auch.
Egal, wo du hinkommst, egal auf diesem Planeten, egal welche Hautfarbe, welche Nationalität oder, Menschen sind überall gleich. Bring 100 Leute zusammen, du wirst immer denselben Querschnitt haben von Dränglern in der Schlange und immer den gleichen Querschnitt haben von Leuten, die anständig sich hinten anstellen. Und dann wurden die natürlich auch irgendwann mal sauer, wenn du dann hinten als 30. stehst und permanent mitbekommst, dass sich da Leute reindrängeln. Da gab es dann schon die ein oder andere Diskussion. Oder
okay, verstehe.
Das hat dann die Daria ganz gut in den Griff gekriegt. Daria ist richtig, gell?
Daria.
Die hat das ganz gut in den Griff gekriegt. Ich habe auch versucht, ich habe immer hinten an der Schlange gestanden, so ein bisschen beruhigend auf die Leute zu wirken, aber ich sprach ja die Sprache nicht. Mhm. Also der Druck für uns wurde höher und es war klar, irgendwann mal so Feierabend. Wir haben zwar noch jede Menge im Auto, aber wir kriegen die hier nicht verteilt, ohne dass nachher die Leute selbst da auch zu Schaden kommen, wenn sie sich auf mal anfangen zu prügeln oder ein Kind umstürzt, war ja ein Schotterplatz. Mhm. Und deswegen mussten wir abbrechen.
Okay, wie viel habt ihr dann verteilt?
Also wir hatten 1000 dabei und 850 Kebabs haben wir da verteilt.
Okay.
Als dann Svetlana und ich, wir saßen hinten und haben das Wasser nach vorne aus der Tür rausgegeben und auf einmal kam Tom und hat die Tür zugeknallt und wir hatten gefühlt 50 Grad da drin im Van. Wir fahren hier jetzt weg, wir brechen ab. Es ist irgendwie eskaliert, auch die Leute, die mitbekommen haben, dass man dem einen dann halt 3 Kebabs gegeben hat, weil seine Story einfach angekommen ist. Die haben dann auch untereinander angefangen zu streiten und wir sind dann einfach so abgehauen.
Stelle ich mir aber genau den Moment als den schwierigsten, in Anführungszeichen gefährlichsten auch vor, weil wenn die Leute ja mit, also erstmal ist die Stimmung eh schon, ich nenne es mal aufgeheizt, und wenn die in dem Moment mitkriegen, scheiße, die gehen, dann ist das ja der Moment, wo die, ich sag mal, aktiver werden.
Ja.
Und deswegen musste ich auch so ruppig werden.
Ja.
Ich hatte gar keine Chance, den beiden zu sagen, kommt mal raus, wir fahren jetzt weg, sondern ich habe dann einfach gesagt, Feierabend. Und bin ich wirklich der, der diktatorische Deutsche oder sowas. Hör zu und weiter. Wir sind aber nur 100 Meter weiter gefahren.
Ja klar, ich glaube, es ist total wichtig, dass jemand eine Entscheidung trifft.
Ja.
Ohne Diskussion, ohne Erklärung, sondern...
Was auch immer schwierig war bei Kimon. Kimon ist so ein Mensch, der gerne mal redet und gerne mal ein bisschen langsamer redet und gerne mal strukturiert reden möchte. Aber auch den überfahre ich dann einfach.
Ja.
Na, dem sage ich dann einfach Ruhe, einsteigen, weiter.
Mhm. Okay, gut, dann seid ihr 100 Meter weiter und dann?
Dann haben wir uns erstmal wieder auf die Autos verteilt, damit die beiden mir nicht in dem Van zwischen Flaschen hin und her kullern oder so.
Okay.
Dann hatten wir einfach eine Lagebesprechung gemacht und eben überlegt, was wir jetzt machen. Und dann haben wir einfach nur gesagt, es gibt so viele Camps überall an jeder Ecke. Wir suchen uns einfach eins in der Nähe, wo wir dann was kleiner ist, wo dann die Dürumreste, die wir noch haben, noch reichen würden und verteilen den Rest.
Okay.
Ja, wir sind dann bei einem Camp angekommen, dann haben wir die Zelte gezählt, es waren 50, dann kam auch schon ein.
Und da sind wir auch ganz bewusst nicht erst hingefahren, wie hier bei dem anderen, und haben direkt mit der Verteilung angefahren, sondern erstmal andere Straßenseite, weiter weg, Auto zulassen, auf keinen Fall zeigen, was da drin ist. Und du bist mit Mehmet rüber zum Camp und ihr habt mal gecheckt, was Sache ist.
Genau,
ne?
Wir haben gezählt, es waren 50 Zelte und die Dame hat uns dann auch gesagt, dass es da eine Aufsichts... Person gibt.
Polizei in einem Pavillon nebendran und wir waren Zaun drumrum. Also die waren jetzt nicht eingesperrt, die Leute, aber das war wohl irgendwie mal ein Sportplatz oder so.
Genau,
keine Ahnung.
Genau. Und da waren eben 45 der Zelte bewohnt. Wir haben gesagt, wir haben noch so viel Wasser und so viel Kebabs dabei. Und dann haben wir gesagt, wir verteilen das jetzt einfach da und irgendwie ist das aufgegangen. Es hat jeder Einzelne einen Kebab bekommen und eine Flasche Wasser oder sogar zwei.
Aber auch weil die ganze Community, also mich bewusst Community, die war eine richtige, auf sich abgestimmte Menge, wie eine Nachbarschaft. Die kannten sich, die mochten sich, die wollten füreinander hinarbeiten. Da war niemand, der jetzt sich vor die Schlange nochmal vorgeschummelt hat und sich zweimal angestellt hat oder gemacht hat. Jeder wollte, weil die auch gesehen haben, dass nicht so viele Sachen da sind, dass der andere auch was bekommt. Da war das nicht so ich zuerst das Denken. Man hat diese Gemeinschaft hat man sofort gefühlt.
Wir hatten auch direkt die Steilvorlage vom Camp. Also ich kann mich gut erinnern an eine Frau und einen Mann, die sofort Kooperation signalisiert haben. Und die haben für uns quasi, weil sie ja das Camp kannten, die haben für uns quasi die Leitung übernommen.
Aber das ist ja eine ganz spannende Sache, weil das tatsächlich, das war in Rumänien ja auch so, dass da Leute sagen, okay,
einer ist der Chef und der kennt alle.
Ich übernehme jetzt hier mal die Kontrolle und die Verantwortung,
genau.
Ich kenne die Leute, ich weiß, wer ein Arsch ist und wer cool ist und ich weiß, wer dreist ist und ich spreche die Sprache, ich weiß, um was es geht. Und der Witz ist an dem Ding, diese Leute sind meistens die, die nichts für sich abgreifen wollen, sondern die nur koordinieren für alle anderen. Und die so eine Schlüsselfunktion quasi übernehmen. Und ich finde es ganz spannend, dass man diese Leute immer finden kann.
Absolut.
Und meistens auch findet. Und das ist, glaube ich, das Ding bei dem Camp, wo ihr wart auf der Straße. Das ist zu wenig organisiert, weil es eben auch in der Mitte von der Straße ist. So stelle ich es mir gerade vor, dass um eine echte Struktur entstehen lassen zu können.
Es war quasi zwischen den beiden Straßen und am Ende des Camps haben wir uns quasi quer zu dem Camp gestellt und da ausgeteilt. Und das Zelt, was direkt neben unserem Auto war, die haben schon ein bisschen geholfen. Die haben uns auch Kaffee gemacht. Mhm. Irgendwann mal ist jemand mit türkischem Kaffee rumgekommen und hat uns Kaffee gebracht. Aber die hatten halt eben keine Möglichkeit, da zu koordinieren, weil da waren die Leute aus der Nachbarschaft. Es war ja nicht kein abgeschlossener Bereich.
Genau, das meine ich eben.
Da sind hunderte von Leuten auf einmal.
Aber diese Schlüsselpersonen, das ist ja erstmal, die müssen bereit sein oder sich bereit erklären, zu helfen, mitzudenken, nicht egoistisch zu handeln. Die Menschen, die anwesend sind, tatsächlich auch kennen, einschätzen können, die Sprache kennen. Und eine Art von, das kann in alle möglichen Richtungen geartet sein, aber eine Art von Respektsperson sein, dass die anderen auch sagen, okay, Person XY steht da vorne, dann mache ich das jetzt so, weil das weiß, das läuft dann.
Immer gerne ältere Herrschaften, also nicht so alte, aber ältere Herrschaften auch gegenüber den jugendlichen Kids. Das sind ja die auch ein Spiel draus machen, ne? Mit dem Drängeln und so weiter. Klar. Aber das war in dem Camp super perfekt.
Okay, dann ist das perfekt aufgegangen.
Ja, super.
Dann, wie ging es weiter? Was habt ihr als nächstes gemacht? Einfach mal.
Ich fand es so spannend, weil dann, wir konnten die Sprache ja nicht, aber es wurde immer wieder durch Bingöl übersetzt. Dann hieß es ja zum Beispiel
auch... Die arme Übersetzerin in zwei Sprachen.
Top-Leistung, nonstop. Es hieß ja auch, dass die über mehrere Tage vergessen worden sind bei Wasserlieferungen und hat sich das so gut getroffen, dass wir gerade an diesem Tag spontan, ohne es vorher geplant zu haben, einfach dahin gefahren sind. Und als ich das dann mitbekommen habe, dass die dann auch von dem Wasser nochmal den türkischen Kaffee gemacht haben, dachte ich mir auch, oh wow, ihr habt so lange kein Wasser bekommen, musstet das rationieren und jetzt kommen wir, schenken euch Wasser und dann seid ihr so gastfreundlich und gebt uns davon Kaffee oder Tee.
Ja, krass.
Das war schon sehr rührend. Aber so, das war so allgemein, die Gastfreundschaft, die kann man einfach nicht mehr toppen.
Wie war es denn sprachlich für dich, Svetlana?
Es war am Anfang natürlich eine Hürde und viele Leute kommen auf einen zu. Zum einen möchten sie Fragen stellen, was ist das hier, kriege ich auch was, was muss man tun, um was zu bekommen, wo seid ihr her? Und ich muss immer wieder sagen, ich kann leider kein Türkisch und habe entweder auf Bingöl verwiesen oder wenn es Worte der Dankbarkeit waren, wenn die Leute sich einfach nur bedankt haben, dann wirklich nur mit Mimik und Gestik und Hand aufs Herz legen und sich kurz verneigen, das war dann natürlich dann dadurch auch möglich. Andere Leute, auch diese eine freiwillige Helferin, die dann uns so viel geholfen hat, auch bei der zweiten Verteilung, die hat dann auch mit dem Handy-Übersetzer was in Türkisch eingegeben und übersetzt und mir gezeigt zum Lesen, weil sie unbedingt wollte, dass ich all diese Sachen von ihr mitbekomme, weil sie so unglaublich dankbar war. Also es ging auf jeden Fall. Auch die ganzen Abende, die wir hatten, man kann eigentlich immer mit Bruchstücken an Worten, die man so kennt und mit Gestik und Mimik oder mit Pantomime meinetwegen, habe ich auch schon probiert, kommunizieren. Das ist eine total süße Form der Kommunikation und es kommt an.
Ja, das ist eben auch meine Erfahrung, also auch als ich in Rumänien war oder auch Polen, Ukraine etc., das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, auch wenn du gar keinen Plan von der Sprache hast, also wirklich gar nicht. Es funktioniert erstaunlich gut, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und man findet einen Weg, das ist total spannend. Deswegen frage ich eben, weil ich das eben kenne. Das funktioniert total gut, das ist super. Du wolltest gerade irgendwas sagen.
Ja, die Dame, die uns geholfen hat, hat erzählt, dass eben am Muttertag an vielen Camps Produkte für Frauen verteilt worden sind, wie Unterwäsche und Hygieneprodukte, und dass die eben vergessen worden sind. Und sie meinte, falls wir irgendwie was bekommen, dass wir sie bitte nicht vergessen sollen. Und das war dann schon der Anreiz für unsere zweite Aktion.
Heißt?
Wir sind danach nach Hause gefahren, nachdem wir am Meer ein Fischbrot gegessen haben.
Das war auch noch wichtig. Das ist auch eine wichtige Story.
Und ein sehr leckeres, kaltes Bier zu uns genommen haben. Bei einer Dame, die viele Jahre in Deutschland gelebt hat und selber Deutsch sprechen konnte, ja. By the way.
Also in der Region, ich glaube, du hast erzählt, ist nicht der Strand, wo ihr zum Schwimmen hingeht, aber eine tolle Fischbude oder sowas, gell?
Genau.
Ja, war wirklich toll. Also, und für mich halt eben ganz, ganz cool. Ich bin permanent genervt, wo ist Syrien? Ich wusste ja, wir sind in der Nähe von Syrien, ich wollte es sehen. Und vom Mehmets Restaurant konnte man sogar Bergteile sehen, Berge sehen in der Ferne, wo schon syrisches Land ist. Und da am Strand hast du zu mir gesagt, ja, wenn du hier in der Bucht hinten um die Ecke schwimmst, bist du in Syrien.
Okay.
Und von da aus habe ich sogar den Dschihad eine Sprachnachricht geschickt, weil ich voll begeistert war. Hey Mann, ich bin in der Nähe von deinem Land, ich könnte jetzt rüberschwimmen. Und er hat dann zurückgeschrieben und gelacht. Er sagt, nee, ich schwimme doch mal nicht rüber, da willst du nicht hin.
Ja. Ja, wobei, ich weiß schon, Syrien wäre noch ein Thema für dich irgendwann mal, wenn das irgendwie möglich wäre. Ja.
Absolut, irgendwann schaffe ich das in meinem Leben noch.
Mhm. Fischbrötchen und dann?
Fischbrötchen. Dann,
und Maiskolben.
Ach stimmt,
Maiskolben. Es wird immer mehr zu essen. Und
Kichererbsen.
Frisch geerntet vom Feld Maiskolben.
Stimmt. Und Kichererbsen.
Und Kichererbsen, ja klar.
Noch vom Frische. Strauch. Ja. Vom Strauch.
Echt? Ja,
genau. Die musst du richtig noch schälen, nur die Frucht.
Noch nie gegessen.
Die hat der Mehmet mit den Kleinen geholt, gell?
Ja.
Ja. Wie hieß der nochmal?
Aras.
Aras, ja, genau.
Ich habe dann Nihat kontaktiert am Abend, das ist mein Cousin, und der kam dann auch ziemlich schnell angefahren, und dann haben wir eine Liste gemacht mit Produkten, die wir in diesen Hygieneboxen haben wollen. Er hatte die Aufgabe, die günstigsten Produkte zu finden und zu besorgen. Aber halt auch gute, jetzt nichts, was schädlich sein könnte. Und er hat dann bis zum Folgetag wirklich alle diese Produkte besorgt.
Inklusive Kartons?
Inklusive 100 Kartons. Also wir haben Inhalte für 100 Kartons bekommen. Die waren dann am Abend da und die Kartons auch. Und dann hat der Mehmet noch um 21 Uhr abends die Druckerei angerufen und 200 Frankenkonvoi Zettel bestellt. Die waren dann in der Stunde da.
Ach so,
da.
Hat auch noch gedruckt, okay.
Genau.
Damit wir die Kartons halt eben beschriften können, also mit dem Logo einfach drauf bappen können. Ja, super cool.
Aber das ist ja ein super Beispiel für genau diese Sachen, die man nicht plant, von denen man nichts weiß, die während der Arbeit vor Ort aufpoppen und wo man dann merkt, okay, das ist eine Option, das wird gebraucht und wodurch neue kleine Projekte quasi entstehen.
Und das Gute an der Sache, ich habe da eine Freundin gehabt, die hatte in der Stadt einen Drogeriemarkt und die konnten nach dem Erdbeben noch diese ganzen Kartons retten. Also haben wir viele Inhalte wie Deo oder Shampoos eben dieser Person abgekauft und konnten die verwenden bei den Hygienepaketen.
Ist gleich das nächste Ding, was ich persönlich immer super finde, wenn man vor Ort Menschen, die ja selber in Not sind, finanziell unterstützen kann, indem man bei denen Sachen kauft. Und genau. In dem Fall, ich meine, deren Laden ist kaputt.
Ja.
Dann denen noch die Option zu geben, die Produkte doch noch irgendwie an den Mann zu bringen und in Geld umzuwandeln und gleichzeitig mit diesen Produkten anderen Leuten helfen kann, das ist ja die perfekte Lösung. Also
absolut, ja.
Eines der wichtigsten Sachen, gerade nach so einer Naturkatastrophe, ist ja auch die lokale Wirtschaft zu unterstützen.
Ja, eben.
Weil, wovon sollen die Leute leben?
Ja. Das war quasi euer erster Tag vor Ort dann gewesen.
Der zweite schon. Der zweite, also die Kartons haben wir am zweiten Tag gemacht.
Genau. Ne? Am zweiten Tag vorbereitet.
Ja.
Wir hatten dann am Abend schon einige Raki getrunken und der Kimon vielleicht ein paar Gläschen zu viel. Und so sah dann auch die Vorbereitung aus oben. Also.
Ja, ich war unten mit Kimon, also wir waren alle unten beim Abendessen und haben dann halt nach dem anstrengenden Tag mit der Verteilung gesagt, so jetzt trinken wir mal ein Raki, dieses Anis-Getränk mit Wasser und Eis. Gibt es ja in jedem Land, in Frankreich heißt Pernod oder Pastis und in Griechenland heißt es Ouzo, ja genau. Und war ganz lustig, war ganz schön und vor allen Dingen fand ich auch total schön, weil Mehmets komplette Familie lebt ja da.
Genau.
Also zwei Brüder, der Ali und der Nasser.
Mhm.
Und leider habe ich die Namen vergessen, die Mama und Papa.
Gönül und Hassan.
Hassan, genau. Ich habe sie ja auch in einem Video für eine Story mal vorgestellt, als die mitgeholfen haben unten bei den Vorbereitungen.
Ja, das habe ich gesehen, ja. Ich erinnere mich. Ja.
Auch Hassans Story finde ich so beeindruckend. Wir haben ja am ersten Abend schon festgestellt, wir sind gleich alt. Er ist auch 61. Mhm. Und finde ich auch so beeindruckend. Auch da sind wir die ganze Zeit am Nachdenken. Der Concept Store soll ja Mitbringsel heißen. Und der Hassan ist Schneider. Mhm. Und der Mann, der war, obwohl er im Zelt gelebt hat, jeden Tag perfekt gekleidet. Also immer ein selbstgenähtes Hemd und so weiter. Wirklich ein schicker Mann, kann man sagen. Mhm. Gell? Und vielleicht haben wir da mal für die Zukunft die Idee, mit ihm was zu machen. Und der sprach gar kein Englisch oder sonst irgendwas. Aber wir zwei, weil wir ja am ersten Abend gemerkt haben, dass wir gleich alt sind. Und vor allen Dingen, weil ich ja Abu Dukhan bin und immer rauchen gehe. Wie heißt das, Abu Dukhan?
Herr des Rauches.
Ja, ich bin dann immer vor die Tür
muss
gegangen.
Ich mir merken.
Jeder hat mich so genannt da nachher. Und immer wenn ich raus war, ist er auch mal rausgekommen und hat sich dann mit Händen und Füßen mit mir unterhalten. Also ohne, dass wir uns verstanden haben. Und das war halt toll, wie die ganze Familie betroffen. Alle haben ihre Wohnung verloren, leben im Restaurant oder im Zelt davor und sind aber so motiviert und guter Dinge. Natürlich sind die auch traurig, dass sie viel verloren haben, aber man spürt wirklich, dass die Leute nicht aufgegeben haben, dass die wirklich kämpfen.
Wie würdest du es einschätzen, Bingo? Wie geht's denen?
Also ich war positiv überrascht. Meine ganze Familie war motiviert. Die hatten zwar sehr viel Redebedarf, wollten es erzählen, weil wem können sie es denn erzählen? Außer sich untereinander.
Also ja, das ist halt immer das Problem, Leute, die wenn betroffene Leute mit anderen Betroffenen reden, die wissen selber, wie es ist. Und es ist schwierig, jemandem, dem es gerade schlecht geht, sein Herz auszuschütten und zu erzählen, wie scheiße es dir gerade geht.
Richtig.
Und dann jemand extern zu haben, bei dem man sich auch mal ausheulen kann und sagen kann, guck mal, das ist ein Problem für mich, ist total wichtig. Das ist ja gerade, Tom, bei dir, wenn du irgendwo vor Ort bist, reden ist das Ding überhaupt.
Leuten das zuhören. Wichtigste überhaupt. Also Essen ist nebensächlich. Die Leute wollen mal jemanden haben, mit dem sie quatschen können, auch wenn du die gar nicht verstehst. Ist egal. Ja. Oder sich einen Arm nehmen, weißt du? Also hier gerade bei dem Camp, wo wir am ersten Tag, wir waren ja nachher nochmal da für die Hygieneboxen, da bin ich nachher von den Damen permanent geknuddelt worden und gedrückt worden. Ist das schon ähnlich gegangen,
aber was
oder?
Hat dir schon gefallen?
Ich wollte gerade sagen,
ja, also natürlich.
Muss man schon sagen.
Ja, ich wenn wir weggefahren sind mit dem Van, haben die da draußen gestanden mit 10, 15 Leuten und haben uns gewunken. Und vorher haben sie uns, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, mit dem Übersetzertool von ihrem Smartphone immer wieder gesagt, bitte vergesst uns nicht. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil so ist ja unser Ansatz beim Konvoi. Wir gehen ja nicht die Hit-and-Run-Nummer hinfahren, Hilfsgüter abgeben, wieder heimfahren. Wir versuchen immer in die Zukunft zu denken. Natürlich ist es im Moment super schwierig, weil Spendengelder sind im Moment gar keine da. Keine Ahnung warum, egal um welches Projekt es geht. Die Spendenbereitschaft ist echt, echt zusammengebrochen. Selbst nach der Flut jetzt mit dem Ukraine-Staudamm haben wir mal insgesamt 50 Euro Spenden eingenommen. Das ist schon seltsam. Aber es geht halt eben den Leuten gerade darum, nach Covid vielleicht auch mal ihren Sommerurlaub wieder zu genießen.
Wollte ich gerade sagen, so ich glaube, gerade sind gerade viele Leute in der.
Aber trotzdem versuchen wir halt, das wollte ich ja sagen, wir versuchen immer nachhaltig zu arbeiten und die Leute wirklich nicht zu vergessen.
Ich glaube auch, dass das eine der größten Ängste ist, wenn du betroffen bist, egal von was, dass du am Anfang im Idealfall irgendwie überhäuft wirst mit irgendeiner Art von Hilfe und dann merkst, dass das auch rapide abfallen kann und du dann echt Angst kriegst, weil du bist immer noch da und das ist ja nett, auf einen Schlag viel Hilfe zu kriegen, aber das verpufft halt dann auch und langfristig ist wichtig.
Das in Anführungszeichen Problem hierbei ist ja auch, das Erdbeben war eine Naturkatastrophe, es gibt zwar heute noch Nachbeben, du hast gespürt, ja. Ne, das eine Nachbeben. Aber da wird ja nicht mehr drüber berichtet. Und somit ist für uns in unseren Köpfen dieses Ereignis beendet. Dass da jetzt noch Wiederaufbau stattfinden muss, klar, wissen wir alles. Aber dieses Drama war einmalig im Februar mit ein bisschen Nachbeben und das war's. Und im Vergleich zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, da gibt es ja jeden Tag wieder neue Meldungen, weil jeden Tag ganz neue schlimme Sachen passieren. Heißt also, da ist die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung noch höher. Weil es auch in den Medien noch weiter transportiert
wird. Aber das ist halt eben dieses Mediending immer das neue, krasseste sonst was.
Ja,
in der Ukraine, ich meine, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal um Odessa ging oder sowas, weil das war eine Zeit lang total groß und dann gibt es halt andere wichtige Themen. Deswegen ist es total gefährlich, dass da Sachen vergessen werden. Okay, deine Familie hat Redebedarf gehabt und sonst?
Ich wurde tatsächlich auch gefragt, ob ich wüsste, wo sie arbeiten können. Also meine Tanten möchten arbeiten und Geld verdienen und ich konnte natürlich nicht helfen. Ich hatte da auch keine Connections groß zu irgendwelchen Arbeitgebern. Aber ich habe ein paar Ideen, die ich vielleicht von hier aus irgendwie realisieren kann.
Okay. Aber das heißt, die Leute suchen vor Ort Arbeit?
Ja.
Okay.
Eher in Hartbier sind ja noch viele, viele Läden, die arbeiten, aber in der Stadt ist also wirklich 90% einfach.
Ich stelle es mir jetzt insofern schwer vor, weil auf der einen Seite alle sind betroffen und jeder hätte gerne irgendwas zu tun. Und wenn du was zu tun hast, weil mal angenommen, dein Laden ist oder dein Unternehmen ist nicht so sehr betroffen, du brauchst ja auch Kunden.
Richtig.
Und die haben gerade alle kein Geld oder ihr Unternehmen ist nicht mehr existent. Und
die Wirtschaft sowieso in der Türkei ist nicht so besonders rosig.
Das heißt, selbst wenn du einen Job hast oder ein Unternehmen hast, was läuft oder Leute einstellen könntest, du hast dann auf einmal keine Kunden. Deswegen, glaube ich, fehlt es da an allen Ecken und Enden und ist super schwierig.
Aber um die Wirtschaft anzukurbeln, muss halt ein Laden eröffnen und dann der andere irgendwie da arbeiten, dass man das ankurbelt irgendwie Step by Step.
Das wäre noch sehr, aber so ein bisschen was weiß ich von den Ideen, aber nur ganz, ganz wenig, weil du noch am Brüten bist wahrscheinlich.
Ja, genau.
Aber das wäre ja auch zum Beispiel ein Projekt für den Frankenkonvoi. Es gibt ja nun mal Fördermittel und gerade solche Sachen, Wiederaufbau und langfristige Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, Entwicklungshilfe, ist was Ähnliches oder sowas. Da kann man ja auch mal gucken, ob man Fördermittel dafür bekommt und irgendwie auch der Wirtschaft wieder auf die Beine hilft, weil das ist elementar.
Total.
Wir wollten dieses Camp in Samanda erneut anfahren für die Hygienepakete und natürlich wollten wir auch Unterwäsche mitbringen. Und dazu sind wir in die Innenstadt nach Antakya gefahren. Mhm. Weil es da noch einen Laden wirklich in einer Straße von 50 Läden war dieser einzige Laden noch offen und der hat Unterwäsche verkauft.
Okay.
Dabei haben wir natürlich ein bisschen die Innenstadt gesehen und fotografiert und dann haben wir da Unterwäsche für 150 Männer und 300 Frauen gekauft.
100 Männer und 200 Frauen.
Genau, und dann noch Kinderunterwäsche.
Und Kinder noch, ja genau.
Genau.
So ein ganz kleiner Laden. Ne? Also, fand es auch witzig, weil ich war ja dann bei den Verhandlungen kurz mit dabei, wie es darum ging, was nehmen wir. Und dann ist immer eine von den beiden Töchtern, der Mann hat hinterm Dresen gesessen, eine von den beiden Töchtern ist immer eine Treppe hochgelaufen.
Genau.
Und kam dann wieder zurück. So eine ganz steile Wohnungsstrecke, Treppe. Und wie wir später dann, wie es ums Bezahlen ging, weil nicht das, was wir ausgesucht haben, war teilweise in der Farbe nicht so oft da. Mhm. Und die ist deswegen immer hochgerannt, weil da war es Lager.
Okay.
War ganz lustig. Also war so, ich weiß nicht, ist bestimmt ein falscher Vergleich, weil es waren ja Häuser, aber so stelle ich mir einen Zug vor. Ja, auch gerade die Gässchen, wo wir dann nachher waren oder sowas, das hat so einen Bazar-ähnlichen Charakter auf
mich. Es war der Zug.
Ah, das siehst du, ja. Aber auch ganz spooky, weil wenn du dann in dieser zerstörten Stadt, wo ja wirklich 80% weg war oder so. Ja,
wollte ich gerade fragen, wie sah denn die Stadt aus?
Wenn du da nach oben geschaut hast, auch wenn da ein Laden noch offen war, da hast du oben so einen halben Dachstuhl runterhängen sehen. Also,
Also von der Innenstadt sind vielleicht noch 10% da.
Okay.
Aber ein paar Läden hatten die Türen eröffnet.
Okay. Auch wenn es wirklich lustig war, also tragisch, komisch, weil riesige Risse waren, Blöcke waren rausgebrochen, das obere Stockwerk war nicht mehr existent und die haben noch den unteren Laden, einfach den Schutt, der unten drin war in dem Laden, rausgekarrt, einen Tisch vorne hingestellt, ein paar Sachen abgestaubt, die eben staubig geworden sind durch das Erdbeben und haben das noch verkauft und waren vor ihrem Laden gesessen.
Okay.
Haben sich teilweise auch gegenseitig besucht und dann Tee getrunken vor Ort. Und da waren wirklich, es hat ausgeschaut wie eine Gasse aus Schutt und Asche. Und trotzdem haben die irgendwie noch versucht, was zu verkaufen. Die haben nicht aufgegeben. Das war einfach schön, das einfach nur zu sehen unter den Menschen.
Ja, müssen sie auch, weil sie zwangsläufig ihr Geld verdienen müssen. Ja. Aber das fand ich auch beeindruckend. Also,
wo wir gedacht haben, da kann man nichts mehr machen. Es ist zu gefährlich, da rumzusitzen. Ist das überhaupt noch stabil, dieses ganze Konstrukt? Und wir haben einfach da auf der Straße ihre Tische aufgebaut und verkauft und gesessen und Tee getrunken.
Okay, ja, das ist auf der einen Seite total cool, weil es sehr viel Hoffnung transportiert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch krass, dass die Menschen tatsächlich in dem Szenario weiterleben müssen. Das ist ja ein bisschen zwiegespalten, aber ja, verstehe ich. Okay, dann hatte die Unterwäsche und dann?
Wir sollten eigentlich eine Stunde später kommen und die Ware abholen, weil seine Töchter wollten dann im Lager halt eben alles packen. Und wir wollten währenddessen halt das Wasser, was wir im Van hatten, wir hatten den Van da noch, das wollten wir dann in der Zeit verteilen Und dann haben wir aber ein bisschen länger gebraucht und dann hat Mehmet zweimal mit dem Mann telefoniert und dann hat er uns das abends ins Restaurant gebracht, nach Habir.
Okay, das ist cool und praktisch.
Einfach mal so, ohne Aufpreis, geliefert bekommen. Ne?
Ja.
Ja, perfekt.
Svetlana, du hast noch eine riesige Liste an Notizen.
Das ist eigentlich keine Notizen, das ist ein ganzes Buch, das wir Schritt für Schritt so gemacht haben. So ein Reisebericht oder ein Reisetagebuch war das eigentlich. Mhm. Weil ich schreibe es von Natur aus eigentlich immer, wenn ich auf Reisen bin. Und für diese Reise wollte ich mir wirklich viel aufschreiben, weil ich wusste, es werden sehr viele Eindrücke. Und Tom hat mich dann nochmal darauf hingewiesen, dass es so hilfreich wäre, wenn wir wirklich unsere Erfahrungen oder unsere Sicht der Dinge, wie wir sie erleben, also zum allerersten Mal Ersthelfer, unterwegs zu sein, wenn wir das aufschreiben, welchen positiven Effekt das hat. Und ich habe von Tag 1 mitgeschrieben, auch im Restaurant, die Geschichten mit Ibrahim, so ganz besondere Momente, wo man wirklich mit den Menschen sich verknüpft hat, das war ja. Okay. Deswegen, das kann man, da müsste ich jetzt, allein das vorzulesen, würde wahrscheinlich eine Stunde dauern. Okay.
dann vielleicht andersrum. Was waren noch wichtige Punkte, die euch im Gedächtnis geblieben sind, wo ihr sagt, dass es hängen geblieben hat, mich beeindruckt, was auch immer?
Die magische Nacht an den Wasserfällen.
Aha.
Ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was es war. Also wir erzählen erst mal kurz, alle, die noch ihre Gedanken dazu haben, weil ich glaube, jeder hat das ein bisschen anders aufgenommen. Das war der Abend, an dem wir die Kartons vorbereitet haben, bevor wir sie mit den Hygieneartikeln gepackt haben. Mhm. Da hat Bingöl einfach mitten in der Nacht um 23 Uhr gesagt, ich möchte euch jetzt einen ganz tollen Ort zeigen, das ist eine Überraschung, kommt jetzt alle mit. Und dann sind einfach alle mit eingepackt ins Auto und dann sind wir eben an diesen Ort gefahren. Wir wussten nicht, was ist jetzt? Ich will eigentlich noch Kartons vorbereiten und packen, dass wir am nächsten Tag nicht so viel machen müssen, weil immerhin 100 Stück sind 100 Stück, das wird dauern. Und dann sind wir alle dahin gefahren und wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Und da bringt Bingöl uns an einen wirklich magischen Ort. Wir sind nur angekommen und es war sofort eine ganz besondere, schöne, ruhige, entspannte Stimmung. Man hörte so Wasserplätschern, Wasserfälle und dann fängt Bingöl an, eben uns da rumzuführen, zu zeigen und zu erzählen, dass das Marktstände sind, wo dann eben die Leute Souvenirs verkaufen oder Schmuck oder handwerklich gebastelte Sachen. Links und rechts überall Cafés, die an diese Wasserfallterrassen angebunden sind. Die Cafés sind quasi wirklich so gebaut, dass die Schatten die Bäume drumherum Schatten spenden und die Wasserfälle sind so in diese Terrassen, die es gibt, in dem Lokal verbaut, dass man mit den Tischen und Stühlen mit seinen Füßen im Wasser sitzt, als Abkühlung, im Sommer. Okay. Man bekommt den Schatten der Bäume, man hat das kühle Nass bei seinen Füßen und kann dann seinen Tee oder seinen Kaffee trinken im Sommer. Und zwar allein das war schon so magisch, wo ich dachte, wow, was ist denn das für eine tolle Idee? Und dann kommt immer dieses frische Wasser von oben, du hörst dieses süße Rauschen und das Rascheln der Blätter. Und wir waren da, es ist stockfinster, es war dunkel, es war schon kühl, 23 Uhr. Und allein deine Erzählungen haben den ganzen Ort so wirklich zum Leben gebracht. Und wir haben alle, glaube ich, den ganz anders aufgenommen, diesen Ort. Dann hast du noch diesen Nachtjasminstrauch gezeigt, der nur nachts duftet. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Da öffnen sich diese süßen, kleinen, bekannten Jasminblüten. Und wenn man danach hingeht, dann riecht man das wirklich. Das ist ein Geruch.
Das hört sich echt krass an.
War es wirklich? Und da hast du mir noch gesagt, komm, mit dem habe ich dir erzählt, du musst unbedingt dran schnuffern. Und diesen Duft hatte ich dann wirklich so noch in mir drin und ganz tief eingesogen. Kimon wurde ganz philosophisch und sentimental und hat mir ganz viele Geschichten erzählt.
Er hatte ein paar Gläser Rake getrunken.
Ja, das war die Nacht.
Das war die Nacht. Und hat dann von seinen früheren Erfahrungen erzählt und dass wir, wenn wir Menschen in Not sehen, immer ganz ruhig werden und immer ganz fokussiert werden. Das war seine persönliche Art und Weise. Hat er mir in mehreren Versuchen auf Englisch versucht noch zu sagen. Und ansonsten, der Ort hat mit allem was gemacht. Tom ist dann so ganz in sich gekehrt und hat sich aufgesaugt.
Ich habe ganz bewusst Abstand von euch gehalten, um euch die Zeit zu gönnen. Ja. Weil ich wollte, dass ihr jetzt euer Ding macht und Freizeit genießt. Und habe einfach ganz, ganz weit weggestanden, weil ich kenne mich ja. Ich laber ja auch ganz gerne und ich wollte euch da einfach mal Ruhe geben. Und habe selbst meine Ruhe auch genossen, klar.
Auf jeden Fall. Man hat es auch gesehen und es war wie immer unsere Dynamik von der Gruppe. Wir wussten immer, was derjenige braucht und haben dann eben in der Gruppe entweder uns bewegt, ganz nah beieinander oder eben mit Abstand, jeder wie er es eben gebraucht hat. Und Bingöl hat eben ganz viele Erinnerungen erzählt, was sie früher dort gemacht hat, dass das ein voll schöner Ort ist, ein Ort der Freude. Und es war einfach mega lustig, dass die das vom Café die Schilder nochmal für uns übersetzt, weil da ganz viele Zitate waren von berühmten türkischen Dichtern, Philosophen, genau. Schriftstellern. Und wir sind immer wieder rumgelaufen, haben uns die unterschiedlichen Cafés, die unterschiedlichen Wasserterrassen angeschaut. Und Kimon wollte das ganz nah erkundigen. Und wir haben ihn immer versucht zurückzuhalten, mit ganz schnell übersetztem Englisch, dass das doch Wasser ist. Das soll doch da bitte nicht runtergehen. Und er hat es einfach nicht verstanden. Er war so, nee, das ist zu dunkel, ich muss ein Bild machen, mein Blitz reicht nicht aus. Und dann ist er so in so eine Wasserterrasse abgestiegen. In seinen Sportschuhen und Socken. Es war dann ganz lustig. Aber wir hatten ihn gewarnt. Aber er fand es natürlich auch lustig. Vielleicht wurde er dadurch auch ein bisschen ernüchtert.
Wahrscheinlich.
Kühle nass. Und ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht, warum für mich dieser eine Abend so besonders war. Und erst letzte Woche, vor ein paar Tagen, kam es mir erst, dass für mich, ich habe dort keine Form der Zerstörung gesehen. Es war alles in diesem dunklen Schatten. Es war ein der liebliche Duft. Es war das friedliche Rauschen vom Wasserfall. Man hat keine Zerstörung gesehen. Es war niemand da von den Bewohnern oder von den Restaurantbesitzern, die eine Geschichte erzählt haben. Oder ich finde, in der ganzen Stadt oder auch über allen Menschen liegt so eine traurige Decke der Tragik drüber. Und da siehst du einfach schon an deren Gesichtern, sie sind nett, weil sie aus der Mentalität heraus schon extrem gastfreundlich sind. Und sie geben nicht auf und sie kämpfen weiter. Aber man merkt es trotzdem, dass sie nicht leicht und unbeschwichtigt sind. Und das an diesem Abend gab es das nicht. Da gab es nur Mingus wunderschöne Geschichten aus der Vergangenheit in diesen Ort, der ist wirklich so unberührt erschienen und einfach so magisch für uns war. Es war wie so ein Atemzug Pause, ohne dass etwas einen runterzieht oder festhält.
Genau so hört sich's auch an, wie eine Pause, ja. Und es ist total spannend, diesen Schritt zurückgehen zu können und zu sehen, es gibt auch die schönen Aspekte. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu können. Und zu, weil das, diese Stellen, diese Orte, diese Momente sind der Grund, warum es sich lohnt, zu helfen und das Ganze zu retten und wieder aufzubauen, weil sie nämlich noch existieren. Und das ist total wichtig. Mhm. Deswegen verstehe ich total.
Im größten Desaster gibt es immer einen Platz, wo Frieden ist.
Ja.
Den finden Menschen auch. Vor allen Dingen die, die im Desaster leben.
Total, aber es ist auch wichtig, sich selber die Möglichkeit einzuräumen, es wahrnehmen zu dürfen und nicht zu sehr darauf zu versteifen, auf dieses, oh Gott, das ist alles so schlimm und ich muss sehen, wie schlimm es ist, weil ich muss es nachvollziehen können, sondern es ist viel wichtiger, die Schönheit wahrnehmen zu können.
Und das ist so toll gewesen, weil, wie gesagt, ich habe mich zurückgehalten und habe dann einfach nur drumherum den Satelliten gespielt, um zwei unerfahrene Helfer zu beobachten. Eine involviert, die andere ganz neu dabei. Und deswegen habe ich mich auch ganz, ganz bewusst an dem auch so zurückgehalten. Bingel hat mir da vorher schon von erzählt. Als wir angekommen sind in Habir, hatte schon irgendwann bei irgendeiner Fahrt, wie wir zurückkamen, gesagt, und hier, da sind die Wasserfälle. Also es ist schon ein Spot, der wichtig ist, touristisch oder sonst irgendwie. Und mir war schon klar, wie wir da ankamen, aha, hier ist es. Und deswegen wollte ich dann, klar, habe ich da ein bisschen was verpasst, von wegen den Erzählungen, das Restaurant, aber ich wollte denen da allen dreien die Möglichkeit geben, sich da jetzt mal selber zu finden und Ruhe zu haben.
Die
ganz obwohl sie nie den Eindruck gemacht hätten, als wenn sie eine Pause bräuchten. Ne? Also
die ganze Gegend vor dem Erdbeben, was war da? War das touristisch oder?
Da sind sehr viele Hotels und da waren sehr viele Touristen früher, auch aus dem Arabischen oder deutsche Rentner früher sehr viele. Und unten am Ende vom Wasserfall ist auch eine heilige, wie kann man das nennen, ein Gebetshaus mit einer Geschichte, die ich nicht genau kenne. Und da sind sehr, also es ist sehr touristisch da. Und die Stände, wenn man runterläuft, da sind sehr viele handgemachte, wie kann man das sagen?
Kunstgegenstände.
Ja, genau.
Okay.
Auf jeden Fall belebt. Und die Straße oberhalb der Wasserfälle, da sind eben sehr viele Restaurants gewesen, wo man eben auf diesen Wasserfall schauen konnte.
Ah, okay, verstehe.
Ein Thema, das mich bis heute immer wieder beschäftigt, wo ich zurückdenken muss, wir sind ja dann in dieses Camp gefahren mit diesen Hygieneboxen und der Unterwäsche und wir hatten 50 Hygieneboxen, ne? Mhm. 45 Zelte, 50 haben wir dabei, mathematisch geht das auf.
Ja.
Und irgendwie kam eine alte Dame dann zum Tom, ist die ganze Zeit auf diesen Kofferraum zugelaufen und sie war keine Bewohnerin dieses Zeltlagers.
Okay.
Und sie wollte unbedingt so ein Hygienepaket haben und ich habe die ganze Zeit gesagt, wir müssen erst die Leute im Zeltlager versorgen und wenn etwas übrig bleibt, dann kannst du gerne eins haben. Sie hat mich nicht angeschaut, ihr Blick war total leer, ist die ganze Zeit auf diesen Kofferraum zugelaufen, dann habe ich mir nichts dabei gedacht dann haben wir unsere Verteilung gemacht und dann hat die Dame, die uns geholfen hat, erzählt, dass der Mann dieser älteren Dame verstorben ist, dass ihr Haus komplett zerstört ist, dass sie keine Kinder hat und dass sie wirklich diese Hilfe bräuchte. Und wir gehen hin und wir wollen eigentlich so helfen, dass man immer erst denen hilft, die es am meisten brauchen. Mhm. Aber das kann man nicht. Das kriegt man nicht hin.
Nee.
Und obwohl wir da 50 Personen versorgt haben und ich dann aber diese Frau im ersten Moment abgewiesen habe, hat das mir keine Ruhe gelassen. Also das beschäftigt mich bis heute. Weil sie es wahrscheinlich mehr gebraucht hätte. Sie hat am Ende eine bekommen.
Ja.
Aber irgendwas hat das mit mir gemacht.
Naja, es ist halt eine Art von Verantwortung, die man gezwungenermaßen in irgendeiner Form übernehmen muss, weil du musst eine Entscheidung treffen, weil du bist da, du sagst ja oder nein. Und du musst damit leben, dass du die Entscheidung triffst und dummerweise dein Gegenüber ja auch. Und wie gesagt, das ist eine Art von Verantwortung. Das ist hart, weil es gibt wirklich viele Leute, die Hilfe brauchen. Und zu filtern, wer braucht es mehr als der andere, ist auch eine sehr weirde Sache, weil wie willst du es bewerten auch? Ja. Ich meine, ist die alleinstehende alte Frau ohne Haus wichtiger oder die junge Frau mit den 4 Kindern? Also das ist so, wie willst du das? Also es gibt einfach keine Möglichkeit, das zu ranken, sowas. Deswegen verstehe aber, dass das hängen bleibt und dass das auch was mit einem macht. Wir müssen jetzt langsam trotzdem irgendwie zu einem Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist wichtig, noch zu erzählen?
Der Leopardenunterricht.
Genau, nachdem wir die Hygienepakete verteilt haben, haben wir, damit wir nicht wieder von außen ganz viele andere Camp-Bewohner mit anziehen, gesagt, wir verteilen die Unterwäsche direkt in einem Zelt, in dem Camp, in dem wir gerade die Hygienepakete verteilt haben, fokussieren uns auf diesen Bereich, weil, wie Bingyone schon gesagt hat, das ist wirklich unglaublich schwer. Wenn man weiß, man kann nicht jedem helfen, man kann nicht allem helfen, dann muss man wirklich sagen, das ist die Hilfe, die wir bieten können und hier bieten wir sie an.
Mhm.
Und dann machen wir das Beste, was wir nur können. Und das haben wir in dem Moment auch gemacht. Wir haben uns an einem leerstehenden Zelt quasi dann aufgebaut, unsere ganzen die Unterwäschepakete eingepackt, ausgepackt, vorbereitet, dass wir sie verteilen können und versucht, ein kleines System zu finden, dass wir wirklich kein Chaos haben, dass wir eine nach dem anderen reinlassen und dann eben diesen Bedarf decken können, indem die Leute sich die Unterwäsche selber aussuchen können, für sich, für die Kinder und für den Ehemann in dem Fall. Und das war spannend für uns zu sehen, weil die Unterwäschefirma, bei der wir teilweise 100 oder 200 Stück Mengen immer angefragt haben, die haben tatsächlich nicht immer die gleiche Qualität liefern können. Also waren ganz viele unterschiedliche dabei, unter anderem ein Pack mit Leopardenunterwäsche.
Okay.
Die fanden wir einfach urkomisch und dachten so, Gott, die wird doch niemand nehmen und was denn, die wird übrig bleiben und so, oh Gott, und die werden uns alle anschauen. Die kam tatsächlich am besten an, die haben sich alle drum gerissen.
Alle wollten, ja, ich will auch diese Unterhose mit dem Leopardenmuster.
Es hat sich wie ein Lauffeuer außerhalb des Zeltes rumgesprochen und plötzlich wollten die alle haben. Die wollten die teilweise sogar umtauschen. Was, es gibt Leopardenunterwäsche? Das war natürlich schön oder ein lustiger Moment für uns in dem Zelt, weil wir natürlich auch schnell arbeiten wollten. Es war super heiß in dem Zelt, obwohl wir die Zeltwände und die Türen aufgemacht haben, dass ein Durchzug kommt. Und dann konnten wir uns nur wirklich mit so einem Kloß im Hals vorstellen, wie es so ist, bei über 30 Grad jeden Tag in diesem Zelt zu wohnen und zu leben. Und wir hatten da wirklich nur einen Tag für ein paar Stunden etwas verteilt. Das kam alles so mit dazu, diese ganzen unterschiedlichen Aspekte.
Ja, das ist eine recht komplexe Sache, sowas. Jetzt seid ihr zurück, hattet ein bisschen Abstand, hattet Zeit, drüber nachzudenken und habt ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich habe auch den Eindruck, dass ihr ganz unterschiedlich damit umgeht. Rückblickend, jetzt mit Abstand, was würdet ihr sagen, wie war's? Würdet ihr es nochmal machen? Und was hat es mit euch gemacht?
Also ich fand es wunderbar, etwas, was ich schon immer machen wollte und wirklich direkt, ich will sehen, dass die Hilfe, die ich anbiete, auch direkt ankommt und nicht über Überwege, und das bietet eben der Frankenkonvoi, diese absolute Transparenz oder eben die Möglichkeit, dass man selber hinfahren kann.
Aber es ist ja auch Arbeit und anstrengend und
nicht für Menschen wie mich.
Okay.
Das, wenn man das einfach bieten möchte oder machen möchte, und es geht einem ja gut, man ist in einem der besten Länder, in einem der abgesichertesten Länder. Und da finde ich, wenn man Geld für Wohnungen und für Essen hat und ab und zu mal verreisen kann, dann ist man schon ziemlich gut gestellt in dieser Welt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesem Land leben, sage ich mal. Da kann man auch gerne was zurückgeben, vor allem, wenn man eben die Möglichkeit hat, finde ich. Und das hat mich schon immer interessiert, nur eben über die großen Vereine da. Wenn man sich mal ein bisschen da recherchiert hat, dann will man da nicht wirklich viel Geld und Zeit investieren, sondern möchte lieber etwas persönlich machen. Deswegen bin ich dem Frankenkonvoi auch dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, da hinzugehen. Es ist natürlich eine Umstellung, wenn man erstmal zurückkommt aus diesem Gebiet und dann wieder in sein Alltagsleben eintaucht, weil da ist alles erstmal leiser gedreht, finde ich. Es hat alles eine ganz weiß ich nicht, die Bedeutung kam erst später wieder, weil man ja noch in dem anderen Modus war, ja. Weiß ich nicht. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war wunderschön und ich denke immer noch daran zurück und frage mich, wie es Mehmet und seiner Familie geht, weil die wirklich alles gegeben haben. Die waren von vorne bis hinten dabei und haben uns so herzlich empfangen. Da war niemand jemals müde oder erschöpft und hat sich mal, ich weiß es nicht, zurückgezogen und gesagt, nee, kann ich jetzt nicht machen. Es war immer Hilfe von allen Ecken mit dabei. Okay. Das war schön und so haben wir uns auch mal aufgeladen. An einem Abend sind Bingul und ich in unser kleines Kämmerchen gegangen, in unser Zimmerchen, und haben uns so hingelegt und so, oh, war das anstrengend. Auch das musste ja alles auch in der Hitze geschehen, der ganze Tag. Und für uns war das neu. Ich musste auch immer wieder auf Toms Expertise hoffen und schauen, wie er denn die Sachen regelt, weil wir die Strukturen gar nicht kannten, wie man was macht. Und es ist alles wirklich glatt gelaufen und gut gelaufen. Und so viele positive Reaktionen der Campbesitzer, das muss man alles erstmal verarbeiten am Ende des Tages. Und dann haben wir uns eben auf unsere Betten gelegt und uns beide so angeschaut und so, wow, war das anstrengend. Und dann habe ich dich gefragt, ob du müde bist und so, naja, irgendwie nicht. Und dann hast du gesagt, ich könnte sofort das Ganze nochmal machen. Von jetzt. Ja. Wir waren so aufgeladen, wir haben uns alle gegenseitig aufgeladen mit dem, was jeder gegeben hat. Wie so Akkus und Batterien, die wir gegenseitig aufgeladen haben.
Ich hatte 4 Stunden geschlafen und dann ging es ja um 5 los mit der Kebab-Produktion und dann haben wir sie verteilt und am Abend, als wir dann da waren, ich hatte keine Müdigkeit gespürt, nichts. Ich hatte ganz viel Power, also wirklich für ein weiteres Projekt in mir. Die Reise war erfolgreich und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.
Okay. Ja, ich glaube, genau das ist so dieses Ding, was man daraus lernen kann. Das ist so eine ganz spannende Erkenntnis, weil unsere Welt funktioniert in dieser Arbeitswelt, in der Denke, wie wir Arbeit definieren, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Weil, wenn du Sinn in deiner Arbeit findest und wenn du in deiner Tätigkeit etwas findest, was dich erfüllt, dann kannst du unglaublich viel davon tun, ohne echte Erschöpfung und sowas, weil es Sinn hat. Was für mich eine Erkenntnis daraus immer ist, ist, es ist erschreckend, wie wenig Sinn viele Dinge haben, die man sonst macht. Mhm. Wenn man mal was gemacht hat, was tatsächlich Sinn hat.
Die dem Sinn dienen, mein Leben zu finanzieren und sonst gar nichts. Ne?
Das ist total krass. Also das ist ja auch eine komische Erkenntnis, aufs eigene Leben mal angewandt.
Es bringt alles irgendwie deine Perspektive. Aber es ist ja genauso wie der Ibrahim, den wir kennengelernt haben in diesem Frühstücksrestaurant.
In Adana,
genau. Weil er, Tom hat ja auch gesagt, boah, seid ihr zu allen Gästen so nett oder nur zu uns, weil wir vom Frankenkonvoi sind. Und da hat ja der Ibrahim gesagt, die Herzenswärme vom Helfer Tom zieht auch die Herzenswärme von ihm an, also vom Ibrahim. Und so findet sich das quasi. Und das macht, dass er die Arbeit gar nicht mal als Arbeit empfindet, sondern als Vergnügen, weil es einfach schön ist.
Der war echt eine Granate. Ja,
also aber das ist ein super spannender Satz.
Wie war das? Die Herzenswärme vom Tom zieht auch die Herzenswärme von ihm an.
Genau.
Das ist Spread the Love. Das ist exakt das. Das ist total krass, dass jemand, der nie irgendwas von diesen Sachen gehört hat und dich das erste Mal kennenlernt, dich exakt so beschreibt. Das ist, weil das genau der Punkt ist.
Ja, aber man kann doch weitermachen. Also ich meine, ich mache das ja nicht bewusst. Ich bin halt einfach so. Ja, aber das ist uns ja allen so gegangen. Weil alle jetzt nach der Erfahrung Love spreading.
Genau.
Das ist genau das Ding. Das wird ja dann dadurch größer. Ne? Ist nicht der Tom, der weiß, wie es geht. Und der muss immer der Tom sein. Das können wir jetzt alle.
Ja, aber das ist dieser dumme Kalenderspruch hier von wegen Glück ist das Einzige, was mehr wird, wenn du es teilst. Genau. Das ist genau das Ding.
Es ist auch das, woran ich glaube. Also ich merke ja, dass ich Leute anzünden kann, egal wo, natürlich mit meinem Lavaflash. Aber ich glaube wirklich daran, ich bin oben die kleine Schneeflocke, die anfängt und das wird eine Lawine. Das ist immer mein Wunsch, immer.
Genau.
Und das funktioniert auch, das ist ein Naturgesetz.
Absolut, weil der Witz ist ja, so wie ihr es jetzt beschrieben habt, jeder findet diese Beweise dafür, dass es funktioniert. Überall. Ja. Das ist total lustig.
Ja.
Deswegen, und ich kenne es aus eigener Erfahrung, es funktioniert halt wirklich.
Hat ja auch was mit der Sache zu tun, die mir auch vorher, bevor ich angefangen habe, habe ich immer gedacht, was kannst du als Einzelner schon machen? Das war immer mein Ding. Ne? Klar, ich wollte was machen, aber was kannst du als Einzelner schon machen? Aber genau darin liegt bei uns Menschen der Fehler. Als Einzelner kannst du sehr wohl was machen. Du brauchst nur den ersten Schritt gehen und sofort findest du Leute, die dich fragen, was war denn das für ein Schritt? Und dann findest du Leute, die das nicht gut finden und du findest Leute, die es gut finden. Heißt also, sobald du dich anfängst zu bewegen, bewegt sich mehr mit und dadurch wird es größer. Das ist immer so. Und das ist für mich im Alter von über 50 Jahren auch eine Erfahrung gewesen, als ich damals angefangen habe, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, Solidarität zu leben und so weiter. Das ist eine Lebenserfahrung, die will ich um nichts mehr missen. Ja. Man muss auch keine Angst mehr haben. Selbst wenn ich ein Problem habe, weiß ich, hey, nur ein Schritt ist nötig und zack sind Leute da, die mir helfen, mein Problem zu lösen. Wir Menschen sind da, wir sind so gebaut. Wir haben die Fähigkeit.
Voll. Der psychologische Punkt dahinter, es ist ganz oft, was du gerade gesagt hast, du hast ein Problem und dann denkst du so, ah, warum hilft mir keiner? Du musst es nicht selber machen, aber du musst dich in Bewegung versetzen. Genau. Du musst diesen ersten Schritt machen und dann kommen alle. Und zwar, weil du Dinge bewegst und dieser Impuls muss kommen, es ist nur ein Impuls. Und der Rest läuft.
Ganz genau. Ganz und wenn es um Hilfe geht, die du leisten möchtest, brauchst du auch nicht viel tun. Naja, aber kurzum, genau das, was der Ibrahim erzählt hat oder was ihr erfahren habt, wenn ihr jetzt im Bekanntenkreis drüber gesprochen habt oder vor Ort erfahren habt, wie eure Hilfe honoriert wird. Das sage ich auch immer. Weißt du, so ein alter Mann, eine alte Frau oder ein junges Kind, was mich in den Arm nimmt und sich bedankt für ein Dürüm oder für eine Flasche Wasser oder einfach nur für da zu stehen und dieses Wesen wahrzunehmen. Da sage ich immer, ich bin emotional ein Billionär. Das kann kein Geld der Welt bezahlen. Also auch da wieder eine menschliche Geste. Ich helfe irgendwie, auch wenn ich nur da bin. Und sofort kriege ich einen menschlichen Response.
Der Witz ist, es ist tatsächlich so, es ist nicht möglich, das zu kaufen.
Nein,
es ist kannst du nicht.
Es ist nicht möglich. Du kannst der tollste Superhero sein, der jetzt mit 50.000 LKWs in die Türkei fährt und da Gott weiß, was alles für Sachen verteilt und damit ganz Antakya verpflegt oder so. Wenn du das nur aus Gründen machst, weil du dir damit einen Nobel Peace Preis verdienen willst und dir die Menschen im Prinzip egal sind, wirst du diesen Blick nicht bekommen.
Ja.
Wenn du aber dahin gehst mit ganz wenig in der Hand und vielleicht mit gar nichts in der Hand und einfach die Leute wahrnimmst, dann kriegst du diese Blicke und diese Hacks und diese. Und das ist für mich Lebensenergie, Mana.
Absolut. Wie gesagt, schließt sich der Kreis.
Aber wenn wir bei Lebensenergie sind, kann man doch genauso gut sagen, dass der Harbiye Dürüm die Essenz dieser Lebensenergie
ist. Absolut, das ist das Transportmittel.
Aber absolut, tatsächlich, ne? Für alle, die das gar
nicht... Ich habe auch noch immer nicht aufgegeben, ne? Auch wenn wir im Moment ganz wenig Geld haben, aber ich möchte da nicht aufhören. Ne? Mehmet ist ja jetzt gerade mal einen kurzen Break machen und sobald er, der musste sich auch mal erholen und sobald er wieder da ist, müssen wir gucken, dass wir da irgendwie was weitermachen.
Ne? Aber wie war es denn für euch? War es für euch auch so eine Offenbarung, den zu essen, weil er sich so extrem unterscheidet von dem Dürüm, den wir hier kennen?
Absolut. Absolut. Also es ist ja immer so, wenn du in der Region selbst das Essen isst, ist das was völlig anderes, wie wenn du das in Deutschland isst. Bei den Türken und Italienern ist es mittlerweile in Deutschland schon ganz gut, weil die Adaption ihres Essen an die deutschen Essgewohnheiten ist schon verwässert. Also hier gibt es tatsächlich türkisches Essen oder italienisches Essen, aber auch nicht überall. Die meisten sind verdeutscht. Heißt also, wenn du dann wirklich vor Ort, egal ob in der Türkei, in Griechenland oder sonst irgendwo das Essen ist, ist schon mal sowieso eine ganz andere Nummer als hier diese Küche zu genießen oder sowas. Und es war halt eben auch super lecker zum einen, aber ich finde es auch immer wahnsinnig geil, hatte ich vorher aber schon gesehen, in den Filmen, die er gepostet hat, wie das hergestellt wird. Wenn du hier in die Dönerbude gehst, dann siehst du halt eben... wenn du ein einigermaßen vernünftige Dönerbude erwischst, gerade noch den Mann mit seinem Messer oder mit seinem Ding, der schneidet da an irgendwelchem Fleisch, wo du nicht wissen willst, wo der herkommt, schneidet der irgendwas runter, haut ziemlich routiniert Salat und sonst was in dieses Brötchen und dann kriegst du das überreicht. Aber hier haben wir ja in der Küche gestanden. Wir haben gesehen, wie das Gemüse geschnippelt wird. Wir haben gesehen, wie in diesem ultra riesengroßen 1 Meter Durchmesser-Topf das ganze Gemüse mit Zwiebeln und mit Hand in der Luft vermengt wird, damit sich da die Aromen von den Gewürzen vermischen und so weiter. Und dann mit Hand der Fleisch bis auf dem Holzkohlegrill hergestellt wird, nicht auf irgendeinem Elektrogrill. Also auch das führt natürlich dazu, dass allein dieses Wissen macht das Ding doppelt so lecker. Aber es war einfach nur, ja, für mich, der Dürüm ist super, aber die Gesellschaft hat für mich das Wichtigste ausgemacht. Ich habe mich da einfach zu Hause gefühlt.
Das stimmt. Es war auch schön zu sehen. Der Mehmet hat ja sogar einen Dürüm für mich extra veganisiert. Und ich habe den gegessen. Es war eine Offenbarung. So lecker war das. Und es dann war dann umso schöner zu sehen, wenn man den mal an die Leute verteilt hat, an den Camps, wo man weiß, die Leute haben keinen Alltag mehr, die haben kein Haus mehr, die leben im Zelt, die haben keine Arbeit mehr. Die haben einfach so wenig. Und dann bringt man denen dieses eine Stück zurück.
Heimat.
von Heimat und Erinnerung.
Man kann es vergleichen mit einem Leberkäse-Himmel. Also von der Bedeutung, wirklich.
Ja, ja.
Okay.
Und das haben wir tatsächlich den Leuten zurückgegeben. Und das war
das
schön.
Das ist auch das Geile von Anfang an. Und das hat Bingöl mir auch so erklärt. Und das war auch für mich ganz schnell zu verstehen. Es ist halt eben nicht just another Kebab. Es geht nicht darum, dass wir damit Menschen vom Hungertod bewahren. Da geht es nicht drum. Die kriegen da Essen. Mhm. Auch in den Afad-Camps gibt es ein bisschen was an Essen. Und sie haben noch ein bisschen Geld und können sich was zu essen kaufen. Also da verhungert keiner. Aber habe ich auch den Leuten von den Frankenvereinen, die uns unterstützt haben mit den 25.000 Euro im April.
Sportvereine.
Die Sportvereine, habe ich denen auch so erklärt. Es geht auch um ein Stück Menschenwürde. Ja, also deine regionales Essen, was du dann in deinem Zelt wieder zu dir nehmen kannst. Du machst die Augen zu, beißt da rein und fühlst dich wieder besser. Darum geht's. Egal, wo wir waren, ob auf der Eco Kitchen in Griechenland oder in Rumänien, wenn die Mella kocht für die Roma-Leute, oder in der Türkei jetzt oder so, oder in Syrien, wo Mahers Eltern Lebensmittelpakete verteilen. Beim Essen geht es auch darum, dass die Leute nicht hungern, aber das ist eigentlich zweitrangig.
So, jetzt habe ich Hunger.
Ich auch. Können wir jetzt noch bestellen?
Ja, gerne.
Ganz kurz organisatorisch, weil wir diese Playlist haben mit Musik, die irgendwie immer zu irgendeiner Folge passt. Habt ihr Musik, die ihr dahin sortieren wollt?
Ich habe die drei, vier Songs, die ich gesendet habe im Auto, die habe ich.
Ja.
Ja.
Aber du wolltest noch von Taha die Playlist haben, gell?
Haben wir schon?
Haben wir schon.
Wow.
Organisiert.
Ja, auf der Fahrt nach Sammern, da haben wir
genau.
Viel gehört und gesungen.
Ach ja, da hat man sogar ein Battle, ne, beim zweiten Mal.
Ja, das habe ich
da war ich noch mit dem alten VW-Bus unterwegs, vom Kumpel von Mehmet, weil wir unseren Man zurückgeben mussten. Wir wollten dann die Hygienepakete verteilen. Da war ich mit Kimon in einem alten T4, wie du ihn hast. Und der gehörte halt eben einem Türken, auch sehr arabisch angehaucht, glaube ich, gell? Dem das Auto gehört hat.
Ja, alles, also die ganze Region.
Weil neben mir in der Seitenablage von dem Auto waren circa 10 Parfums.
Okay.
Alle verschiedene, damit er sich beduften kann. Mhm. Und dann war halt in der Mitte so ein Autoradio eingebaut mit großer Boom-Boom-Box unter der Sitzbank hinten, die ich vorher schon gesehen habe. Und dann irgendwann habe ich die halt laut gemacht und da war da granatengeile arabische Musik drin. Ne? Und irgendwo mussten wir auf der zweispurigen Straße, die ich vorher am Tag vorher nur knapp überlebt habe mit der 130-Nummer mit Mehmet, mussten wir mal anhalten. Bingöl ist gefahren mit dem weißen Mietwagen, mussten wir mal anhalten und waren nebeneinander. Und dann hat Kimo sein Seitenfenster runtergemacht und sie hat das Fenster runtergemacht und wollte ein bisschen angeben mit, guck mal, was für tolle Mucke wir haben. Und dann haben wir direkt dagegen geschossen, wop, aufgedreht. Und haben da an der Ampel mal ein bisschen ein Musikbattle gemacht. Keine Ahnung, was es für Mucke war, aber sehr, sehr geil.
Und davon gibt es ein Video.
Okay, das brauchen wir. Das ist
kurz und knackig. Unbedingt, ja.
Wir sehen mal zu, also zum einen schickt mal die Musik, die kommt mit auf die Playlist. Das Video und solche Sachen brauchen wir auch, weil das kommt dann auf Instagram zur Bebilderung dieses Podcasts. Dann würde ich sagen, machen wir hier Ende. Ja?
Und gehen was essen.
Ja. vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und fürs Gespräch und eure Geschichten und Eindrücke. Ich halte es wirklich für sehr, sehr wichtig und ihr habt es sehr gut gemacht.
Danke dir.
Danke für das Angebot.
Nee, es ist wirklich, ich halte es für total wichtig und eine sehr, sehr gute Sache, deswegen danke. Wie immer, frankenkonvoi.de, Social Media, Facebook, Instagram, schaut euch die Bilder dazu an, hört euch die Playlist auf Spotify an mit den Liedern und bis nächste Woche. Tschüss.
Aloha.
Ciao.
At Waikiki.
Wie in Tune, das ist zwar schon wieder mit meinen
die zwei sind ja hier echt auf der Fahrt runter von Istanbul.
Aber so lecker. Ich habe gedacht, geil, ich sterbe.
Hast du das probiert, diese Kürbismarmelade?
Hast du die bekommen?
Nee, ne?
Das Kürbisgelee? Nee, weil das hast du eben gar nicht mitgepackt.
Nee.
Ja, weil ich weiß, welche Mannschaft wir haben. Ich habe die Gewürze ausprobiert. Ich weiß gar nicht, was
das ist. Ah, das muss ich dir vielleicht noch mal sagen.
Ich will auch so gewürzt.
Oh, ist das toll.
Du kriegst, kannst von mir die Hälfte haben. Ich habe schon die Hälfte im Dschihad abgegeben. Ah. Weil der hat hier gestanden und hat dann die Woche gesagt, der erinnert mich so an meine Mama von ja. Weihnachten. Da habe ich so lange nicht mehr gerochen. Da habe ich gesagt, wir machen halt auch halt. Aber ich habe immer noch so viel.
Und gestern habe ich auch in einem Laden auf so Kürbisscheiben. Die so filiert auch schon. Und sagt mir, die Dinger, die Kürbisscheiben,
ich weiß gar nicht, was ich dir alles eingepackt habe.
Die sind ins Kalk gekocht worden.
So ein Gemisch.
Zimt. Und dann wurden die, schauen wir noch, in Kalk. Dann gelieren die, dann werden sie durchsichtig. Und dann haben die natürlich noch Zucker.
Also mit Zucker noch mit rein. Das war quasi
mit Zuckersirup innen mit drin.
Ich weiß dann genau, was
das ist. Weil
ich habe einmal einen
Aufwand. Und hat Dingel gesagt, kauf dir die, nimm die mit. Du umdrüber dann legst du Bananenscheiben drauf und dann gerösteten Sesam. Und oh mein Gott, war das ein leckeres Sesam.
Also ich hab, du hast einmal richtig scharfes Chili-Pulver.
Genau. Einmal ist ein Fleisch.